Themen und Trends in der PR. Im Kommunikationscafé sprechen wir über das, was die Branche bewegt. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.
Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Mein Name ist Stella, ich bin Account Executive bei der Agentur Edelmann. Willkommen zu unserer heutigen Episode, in der wir über die Bedeutung von Diversity und das sogenannte Pinkwashing sprechen. Die Akzeptanz und Unterstützung der LGBTQA+-Gemeinschaft ist in den letzten Jahren gestiegen und viele Unternehmen in Deutschland fördern eine diverse Kultur. Besonders im Juni, dem Pride Month, zeigen viele Unternehmen ihre Solidarität gegenüber der Community. Doch oft wird kritisiert, dass dies eher eine PR- oder Marketingstrategie ist. Wie genau ist Pinkwashing definiert und wie hat sich in diesem Zusammenhang das Verständnis von Diversität in Deutschland entwickelt? Wie können Unternehmen mit der richtigen Kommunikationsstrategie eine authentische und diverse Firmenkultur aufbauen? Dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Annika Schach, Geschäftsführerin und Mitgründerin bei Segmenta Futurista und Professorin für angewandte Public Relations an der Hochschule Hannover, sowie Fabienne Mainz, Diversity and Inclusion Managerin für Covestro Deutschland. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Es wäre super, wenn ihr euch noch mal einmal mit eigenen Worten vorstellt und dazu auch einmal noch sagt, welche Rolle das Thema Diversity für euch spielt. Annika, vielleicht fängst du einfach mal an und dann übergibst du an Fabienne.
Ja, das Thema Diversity spielt bei mir eine ganz große Rolle, weil ich mich vor einem Jahr mit dem Thema ganz intensiv auseinandergesetzt habe, nämlich ein Buch geschrieben. Diversity und Inclusion in Strategie und Kommunikation heißt das, weil ich festgestellt habe, das ist bei vielen Themen so, die in der Praxis sehr stark diskutiert werden. Da gibt es gar keine Fachliteratur zu, vor allem keine deutschsprachige Fachliteratur. Und Studierende interessiert das Thema natürlich sehr aus verschiedenen Perspektiven. Und da habe ich mich mal ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Mit Gleichstellungsthemen befasse ich mich schon relativ lange, auch mit geschlechtergerechter Sprache, weil ich Sprachwissenschaftlerin bin. Ja, und so hat sich das irgendwie zusammengefügt. Und bei Segmenta Futurista haben wir tatsächlich auch einige Kunden, die wir bei Diversity-Strategien unterstützen. Und so hat sich das quasi alles zusammengefügt. Und ja, deswegen beschäftige ich mich da intensiv mit und schaue, wo die Reise aktuell so hingeht.
Ja, mein Name ist Fabienne Mainz. Ich bin Diversity, Equity und Inclusion Managerin bei der Covestro Deutschland AG. Bin da verantwortlich für Themen in Deutschland, aber auch für globale Themen. Ich habe ursprünglich meine Geisteswissenschaft studiert, hatte ein paar Stationen bei einer Gewerkschaft, noch bei einem anderen Industrieunternehmen und bin jetzt seit 4 Jahren bei Covestro. Vielleicht noch auch ein paar Worte zu Covestro. Also wir sind weltweit einer der führenden Hersteller von hochwertigen Kunststoffen und auch deren Komponenten. Wir beliefern Kunden in den Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen, Wohnen, Elektro, Elektronik und das weltweit. Und unsere Polymere finden sich aber auch in Bereichen wie Sport oder Freizeit oder Gesundheit wieder. Also wir sagen immer, unsere Produkte sind vielleicht nicht direkt sichtbar, aber nur 10 Meter entfernt. Das würde auch bei euch wahrscheinlich funktionieren, wenn ihr das Portemonnaie herausholt und euren Personalausweis rausholt. Die Spezialfolie, die kommt auch von uns. Das Thema Vielfalt beschäftigt mich natürlich nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und ich bin fest überzeugt, dass das richtige Nutzen von Vielfalt am Ende auch der Schlüssel ist für viele Herausforderungen, mit denen wir gerade konfrontiert sind. Aber genau dieses richtige Nutzen der Vielfalt, das müssen wir, glaube ich, noch optimieren und in manchen Bereichen auch noch lernen.
Genau, da sind wir ja auch perfekt schon beim Thema angekommen, das Nutzen von Vielfalt. Annika, vielleicht kannst du sagen, du hast dich ja schon relativ viel mit dem Thema Diversity beschäftigt. Wie würdest du denn Pinkwashing in der heutigen Zeit definieren und ist dir das überhaupt so schon mal über den Weg gelaufen? Kannst du dazu was sagen?
Ja, genau. Also Pinkwashing ist ja sozusagen die Weiterführung von Greenwashing und von Whitewashing, sage ich jetzt mal so. Also meint ja eigentlich vielmehr so symbolisches Handeln, also Unternehmen, die etwas tun aus reiner Symbolpolitik. Ne, sie machen sozusagen eine Aktion. Das hat aber quasi kein Fundament, keine Strategie, kein ehrliches Interesse an dem Thema. Und da gibt's ja auch Diversity-Washing, Rainbow-Washing und so weiter. Das hat sich ja irgendwie dann so ein bisschen verselbstständigt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, gerade jetzt, du hattest es angesprochen, Pride Month oder Women's Day, machen natürlich sehr, sehr viele Unternehmen etwas. Das finde ich grundsätzlich auch nicht schlecht, dass da was gemacht wird. Aber man würde ja als professionelle Kommunikationsberatung auch nicht einem Kunden vorschlagen, machen Sie doch einfach mal was zu diesem Thema, sondern wir sagen ja immer, das muss auch ein strategisches Fundament haben. Es muss sozusagen schlüssig aus den Unternehmenszielen, aus der Strategie abgeleitet sein. Und kann man natürlich vermuten, dass das bei einigen Unternehmen dann doch nicht so der Fall ist, weil sie einfach sagen, sie nehmen dieses aufmerksamkeitsstarke Thema, um sich da zu positionieren. Und aus meiner Sicht ist Diversity und Inclusion in allererster Linie erstmal ein internes Thema, ein Organisationsthema. bevor man dann sozusagen an die externe Kommunikation denkt. Und das verstehen dann, glaube ich, viele noch nicht. Und da gibt es natürlich auch Modelle, wo man sagen kann, irgendwie auf, also wie kriegt man das denn hin, dass man das von verschiedenen Seiten angeht, das Thema. Übrigens in der akademischen Welt heißt es performativer Aktivismus, habe ich jetzt letztens in der Bachelorarbeit gelesen. Da hat das nochmal einen anderen Begriff, meint aber im Grunde das Gleiche, dass man ja eben, ja, dass es nicht eingebunden ist in der Gesamtstrategie und auch in eine bestimmte Haltung eines Unternehmens.
Und Fabian, gleiche Frage an dich. Ist dir das Wort Pinkwashing auch schon über den Weg gelaufen? Und wenn ja, was sind deine Berührungspunkte damit?
Ja, klar. Also ich habe das, glaube ich, das erste Mal so rund um 2011 gehört, um den Begriff. Und damals war es ja wirklich sehr stark auf das Thema Marketing, Kampagnen zum Thema LGBTQ bezogen. Ich glaube, mittlerweile dehnt sich auch da der Begriff. Und heute bezeichnet man, glaube ich, oft so eine Doppelmoral von Unternehmen auch mit Pinkwashing, also nicht nur im Bereich LGBTQ. Und ja, natürlich, wir führen die gleichen Aktivitäten und Diskussionen bei Provestro. Also wir sagen zum Beispiel, wir hängen nicht einfach nur eine Regenbogenfahne, sondern wir hissen die Fahne nur dann, wenn wir auch interne Aktivität dazu anbieten. Ja, also, und das muss auch nicht immer was Großes sein. Das kann auch nochmal sein, dass Menschen Fragen stellen können an die Community. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, wie Annika Schach schon gesagt hat, erstmal eine eigene Standortbestimmung zu machen, zu schauen, welche Prozesse muss ich eigentlich intern noch anpassen und dann nach draußen zu gehen. Ne? Weil sonst macht man sich eben angreifbar, dass man einfach nur die Klicks und die Kommunikationswelle nutzen möchte, aber eigentlich intern an seinen eigenen Prozessen, an der eigenen Kultur nicht arbeitet. Und das ist eine große Gefahr. Und das diskutieren wir eben auch immer und positionieren uns eigentlich auch nur dann, wenn wir es auch belegen können oder in dem Bereich auch aktiv sind.
Ja, aus meiner Sicht ist das dann so eine Art, ja, auch so eine Eventisierung, ne, dieses ganzen Themas, dass man sagt, irgendwie, das ist natürlich schön, bei beim CSD beispielsweise mit dabei zu sein, aber das sind dann immer einzelne Events und es trägt sich sozusagen dann nicht in die Organisation. Und ein Punkt ist natürlich auch, grundsätzlich auch in der Diversity-Strategie, man muss natürlich schon sagen, dass Vielfalt natürlich ein großes gesellschaftliches Thema ist, aber um das quasi auch wirklich ja, so breit zu machen, für viele Menschen relevant zu machen, muss man natürlich auch schauen, wie man intern das so kommuniziert, dass es eben ein Thema ist, was alle betrifft. Und dann auch zu überlegen, ist es denn vielleicht, weil CSD, da sagen viele, ja, das interessiert mich jetzt aber nicht, das hat mit mir persönlich nichts zu tun, dass man wirklich sagt, also Diversity and Inclusion ist ja grundsätzlich ein Thema, dass man die Persönlichkeit und die Vielfältigkeit aller Mitarbeitenden einbezieht. Und dann hat man immer so ein bisschen Gefahr nach dem Motto, Diversity, aha, das ist ja da, wenn die quasi, ne, die Flagge raushängen, und das greift halt einfach auch ein bisschen zu kurz. Und damit kann man eine wirkliche, ja, eine Akzeptanz oder Breite dann in der gesamten Mitarbeitendenschaft schwer erreichen. Das ist halt immer ein bisschen die Gefahr, wenn man so einzelne Themen rausgreift, finde ich.
Ja, und ich finde gerade im Pride Month sieht man ja auch, ne, also gefühlt ist mittlerweile auf jedem Produkt in der Regenbogenfarbe, ne? Also man versucht damit auch einfach Produkte zu verkaufen, ne? Also man platziert dann da die Regenbogenfahne drauf und schwimmt in der Welle mit. Ich denke auch, das Wichtige ist, nicht nur im Pride Month dazu zu kommunizieren, sondern über das ganze Jahr verteilt verschiedene Diversity-Dimensionen auch sichtbar zu machen. Und man muss auch diese gesellschaftliche Debatte aushalten. Also auch wir als Unternehmen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Natürlich diskutieren wir auch über das Thema Gendern, aber ich glaube, da ist es eben wichtig, diesen Raum erstmal aufzumachen, ja, dass unterschiedliche Perspektiven auch zusammenkommen können und wir aber auch die Haltung des Unternehmens zu den Themen klar vermitteln. Ja, und diesen Perspektivwechsel und den Dialog unterstützen, das, glaube ich, wird gerade extrem wichtig.
Ja, absolut. Vor allem gibt es ja auch Studien, ganz interessant, von der Universität Wien, die auch Mitarbeitende mal gefragt haben, was wünschen sie sich denn in puncto Kommunikation zum Thema Diversity und Inclusion? Und da war ja auch ein Ergebnis, dass eben eher persönlicher Austausch, direkter, weiß ich nicht, Workshops oder direkter Dialog gewünscht wurde, viel mehr als nur die mediale Kommunikation. Ne? Also weniger das, ich sage es jetzt mal kurz das Filmchen im Intranet, als wirklich ein Workshop, wo man voneinander lernt und dann wirklich auch ins Gespräch kommt. Und da hat natürlich die Kommunikation dann vielleicht auch eine etwas andere Rolle, eher, ja, geht auch so ein bisschen auch Powerment, Weiterbildung und Befähigung als eine rein redaktionelle Aufgabe, sage ich jetzt mal so.
Ja, und am Ende, glaube ich, ist das Wichtige auch, persönliche Geschichten zu zeigen. Ne? Also Diversity einfach nur so als Begriff ist für viele abstrakt, aber wenn wir Menschen und ihre persönlichen Geschichten und Herausforderungen sichtbar machen, dann wird es irgendwie menschlicher und dann lassen sich Menschen auch auf Themen ein, die vielleicht vorher sagen, oh, das ist ja nichts für mich, ne? Ich bin ja nicht Teil der Community. Und gerade für uns, ne, wir sind auch ein starkes produktionsgetriebenes offenes Unternehmen. Ja, also wir müssen zu den Leuten gehen. Ja, wir können nicht einfach nur ein Video schalten oder ein Online-Austauschformat anbieten und haben jetzt gerade auch sehr positive Erfahrungen gemacht, dass wir beispielsweise in die Schichten, in die Schichtschulung gehen und da über LGBTQ miteinander reden und auch Fragen stellen lassen und in den Austausch kommen.
Ja. Aus meiner Sicht ist es auch wichtig, dass man, es gibt ja verschiedene, ich meine, das Thema Vielfalt ist ja selbst vielfältig und es gibt ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die auch ja dann so ein Öffnungstor sein können zu dem Thema grundsätzlich. Ne? Ich nehme jetzt mal als Beispiel soziale Herkunft. Das ist ein Thema, was an den Hochschulen eine große Rolle spielt, zum Beispiel bei uns an der Hochschule. Ne? Das gibt viele ErstakademikerInnen beispielsweise und sicherlich dann auch in Produktionsbetrieben. Ne? Also was sind sozusagen, was sind gleiche Chancen oder wie hat man sich quasi an die Position gekämpft und so weiter. Das sind so Themen, die würde man am Anfang gar nicht mit Diversity in Verbindung bringen, weil man immer denkt, ja, es geht um Frauen und dann im zweiten Punkt, es geht um Rainbow-Themen. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, auch sich also so intersektional mal anzugucken, irgendwie, wie kommen denn verschiedene Aspekte da zusammen. Und das sind dann immer so ganz gute Anknüpfungspunkte, wo man dann auch KritikerInnen dazu bewegt, zu sagen, ja, eigentlich ist das auch wichtig, das Thema. Und von daher muss man, glaube ich, also ich glaube wirklich, die Akzeptanz oder beziehungsweise ja, die Leute mitzunehmen bei den Themen und lieber einen kleineren Schritt machen als zu großen Schritt, um Leute vor den Kopf zu stoßen und die dann quasi komplett dicht machen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Genau, also ich würde dazu auch noch gerne ergänzen wollen, deswegen finde ich das Thema Allyship auch so wichtig, also dass wir sagen, das Thema betrifft eben nicht nur die Community, also nicht nur die vermeintliche Minderheit, sondern dass wir eben auch andere Menschen befähigen. Ne? Also wie kann ich zum Beispiel reagieren, wenn ich einen Hasskommentar mitbekomme? Ja, also dass vielleicht nicht nur der Kollege, der offen schwul ist, dann dagegen anreden muss, sondern dass auch andere Menschen wissen, okay, wie kann ich da unterstützen? Wie kann ich da reingehen auch in einen blöden Witz oder einen blöden Kommentar? Und ja, dieses Thema, das ist eben kein reines Minderheitenthema, sondern wir wollen ein faires und respektvolles Miteinander im Unternehmen erzeugen. Und da sind dann eben alle gefragt, das zu unterstützen.
In der Agentur oder Kommunikationsberatung natürlich auch ein Problem. Also dieses Verhalten in so Mikrosituationen, ne? Wenn der Kunde irgendwie, wenn ich das Kundenverhalten als übergriffig empfinde bei der Veranstaltung beispielsweise, da habe ich schon mit vielen drüber gesprochen, dann ist es natürlich sozusagen auch eigentlich, ja, wie geht man damit um, ne? Weil man ist ja sozusagen Dienstleister dann auch, aber auf der anderen Seite möchte man natürlich auch sich dann verhalten und also glaube ich gerade so im Alltag, im Arbeitsalltag, wie gehe ich da richtig um, um auf Dinge deutlich hinzuweisen, aber auf der anderen Seite dann nicht direkt abgestempelt zu sein oder vielleicht jemanden vor den Kopf zu stoßen, der es gar nicht so gemeint hat und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und sowas ja, kann man irgendwie nicht so wirklich durch mediale Kommunikation, da muss man schon auch mal miteinander umgehen und üben, genau, und den Raum einfach schaffen. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung dann für Unternehmen, das dann auch zu ermöglichen.
Das ist eigentlich jetzt die beste Überleitung, denn wir kommen jetzt nochmal zur Herausforderung für Unternehmen und auch für KommunikatorInnen. Also ihr habt ja schon gerade sehr viel auch über Beispiele und Inhalte gesprochen, was Herausforderungen sind, aber auch Chancen. Also teilweise auch Unternehmen, wo schon viel funktioniert, wo man mit Workshops reingehen kann, hattet ihr auch gesagt. Und jetzt ist es das vielleicht in manchen Branchen auch noch so, man hat so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Man würde gerne eine diversere Firmenkultur aufbauen, hat aber eigentlich auch noch nicht so richtig Strukturen, weil es vielleicht auch intern einfach noch nicht so aussieht. Also eben dieses Henne-Ei-Ding. Würdest du denn, Annika, vielleicht sagen, kann man das als Kommunikatorin, Beraterin auch teilen mit der Strategie? Was wären da erste Maßnahmen, wie man sowas, sagen wir jetzt mal, von Grund auf aufbauen könnte? Anstatt es halt auch nur auszubauen, weil das ist natürlich dann Luxus, schon wie bei Fabienne, dass einfach da auch Strukturen schon über Jahre etabliert worden sind und da einfach schon tolles DEI-Management steht. Genau.
Ja, es gibt natürlich viele Unternehmen, die dann auch zu uns sagen, ja, wir sind aber noch gar nicht so weit und so weiter. Und manchmal ist es dann aber auch so, dass man, wenn man dann nochmal gezielter nachfragt, sind die in vielen Bereichen dann doch schon weiter, als sie denken. Und sie stehen sich dann manchmal ein bisschen so selber im Weg. Ne? Also auf der einen Seite sage ich natürlich, man muss schon überlegen, eine Strategie zu entwickeln, die dann auch zum Unternehmen passt. Ne? Also Handlungsfelder, Diversity, Kosmos sozusagen, die auch schlüssig sind und die dann auch was bringen für das Unternehmen. Man muss es ja dann auch irgendwo intern verkaufen. Wieso machen wir das? Warum überhaupt? Und da lässt sich manchmal auch ganz viel anknüpfen, zum Beispiel an Nachhaltigkeitsstrategien, an grundsätzliche Werte, Leitbilder und so weiter. Meistens haben Unternehmen nämlich schon auch festgeschrieben, wie sie sich sozusagen zu bestimmten Themen verhalten. Da kann man das gut ableiten. Und auf der anderen Seite sage ich aber auch, man kann auch durchaus mal mit einem Projekt starten, ohne jetzt zu sagen, ja, wir haben aber noch gar nicht wir haben noch keine Struktur und wir haben noch gar keine Strategie. Also sozusagen von beiden Seiten zu kommen. Ne? Sich einfach mal ein Thema raus rauszugreifen. Was zum Beispiel auch ein total unterbelichtetes Thema ist, Generationen, Generationenwechsel, unterschiedliche, einfach die Dimension Alter, ne? Ich meine, wir stehen ja jetzt auch vor einer Situation, wo ich glaube 30% aller Mitarbeitenden in den nächsten Jahren irgendwie in Ruhestand gehen und so weiter. Also man kann sich durchaus auch ein Thema, was irgendwie schlüssig ist, erstmal greifen und zu sagen, wir fangen dann da auch erstmal an. Also da bin ich dann immer ganz pragmatisch, dann zu sagen, wir brauchen jetzt nicht einen Strategieprozess von 2,5 Jahren, bevor wir irgendwas tun können. Und ich glaube, so kann man dann irgendwie von beiden Seiten so das Thema aufrollen.
Und ich glaube, man kann auch klein anfangen, ne? Wenn man schon zum Beispiel eine Person schon sichtbar macht, die vielleicht auch über die eigene Geschichte einen Beitrag macht, dann kommen auf einmal auch andere, die sagen, lass uns zusammenschließen, lass uns ein Netzwerk gründen. Und wenn diese eine Person vielleicht sich noch nicht traut, ne, sichtbar zu werden im Unternehmen, kann man eben auch mit externen Communities zusammenarbeiten. Also wir kooperieren beispielsweise auch mit der Proud at Work Stiftung und da kann man sich auch von externen Input geben. Ich glaube, das Wichtige ist, diese Sichtbarkeit für das Thema im Unternehmen herstellen über Kommunikation, über Angebote, über Formate. Und das ist dann im Endeffekt auch das Signal für Beschäftigte im Unternehmen, die vielleicht auch schon länger überlegen, über das Thema zu sprechen. Und dann trauen sie sich, weil sie merken, okay, da wird ein inklusives Arbeitsumfeld geschaffen und jetzt habe ich auch den Mut, damit offen umzugehen. Also man kann ganz klein anfangen und das ist oft so eine Signalwirkung für viele andere.
Fabian, jetzt bist du ja mit Covestro Deutschland im Unternehmen, wo die AI großgeschrieben wird und ihr auch viele Awards auch schon dafür bekommen habt. Du hast jetzt auch gerade schon ein paar Beispiele genannt, wie man dann auch jetzt Strukturen aufbauen kann, schaffen kann, von klein auf starten kann. Was würdest du denn auch dazu sagen, wie man das auch langfristig halten kann? Was sind da nachhaltige Strukturen aus deiner Erfahrung? Vielleicht hast du da auch ein paar Beispiele, die du mitbringen kannst oder ein paar Tipps, sage ich jetzt mal.
Ja, ich sage am Ende immer, das ist so eine Reise. Also ich glaube, kein Unternehmen ist bei den 100% angekommen, ne? Und das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen. Ja, das ist eine lange Reise und man startet auch mit kleinen Schritten. Ich glaube, das ist es gibt zwei Elemente. Das eine ist die Kultur, ne? Das Sichtbarmachen, das Gesehenwerden, das sich willkommen fühlen. Aber das andere sind am Ende auch die eigenen Prozesse, ja. Und dann zählt eben auch dazu, das haben wir jetzt auch umgesetzt, die dritte Geschlechtsoption in den Systemen zu hinterlegen oder die Anschreiben anzupassen. Oder wir haben jetzt etwas überarbeitet zum Thema Elternwerden bei Covestro und sprechen da auch über Regenbogenfamilien. Also am Ende ist es ein Puzzle, ja. Das eine ist der Bereich Kultur, das andere sind aber auch die eigenen Prozesse und die muss man auch in den Blick nehmen und Stück für Stück anpassen und dann geht man ein Stück weiter in der Reise.
Ja, ich glaube, wichtig ist natürlich auch immer die Führung, ne? Also wenn man sozusagen dann auch Fürsprecher hat für dieses Thema oder Menschen, die sagen, dass da bin ich sozusagen Unterstützer im Vorstands- oder Führungskreis, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist nicht meine so Grassroots-Geschichten, ne? Das ist immer ganz schön, aber dann gibt es, ich kenne auch so viele Arbeitsgruppen, ne? Das sind dann Leute, die dann das quasi noch neben ihrem eigentlichen Job machen und dann irgendwie natürlich mehr Arbeit dadurch leisten und es gibt weder Ressourcen, noch es gibt irgendwie Geld, ne, um irgendwas umzusetzen und das ist dann quasi so eine, dann hat es wirklich sowas von einem persönlichen Hobby und das sollte es eben nicht sein, ne? Also es muss schon irgendwie vorgegeben sein, das ist eine Strategie und das wollen wir auch und das finde ich total wichtig und ja, genau.
Genau, also das wäre jetzt auch das Beispiel, ne, eigene Prozesse anpassen, ne, also das Arbeiten fürs Netzwerk Teil der Arbeitszeit ist, da muss man dann den Prozess anpassen und das andere Beispiel, was du gebracht hast, das Thema Kultur und Führung und Sichtbarkeit ist elementar. Beispielsweise unser Vorstandsvorsitzender, der leitet im Pride Month unseren Netzwerken quasi seinen LinkedIn-Account und seine Reichweite, ne, damit die Themen platzieren können. Und das ist eben auch ein starkes Signal, ne, aus dem Vorstand, dass die Themen unterstützt werden.
Auf jeden Fall. Das finde ich ein sehr starkes Signal irgendwie. Ja.
Fabian, das hast du ja gerade so schön gesagt, dass das eine Reise ist, wo wir vielleicht nie ans Ziel kommen, weil sie es immer entwickelt. Und Annika, du hattest mich letztens darauf aufmerksam gemacht, dass groß in den Schlagzeilen stand, Microsoft entlässt ihr gesamtes DEI-Team. Und irgendwie fragt man sich ja da, ich dachte, es geht eigentlich voran, geht's jetzt zurück? Hattest du da auch eine Meinung oder was steht für dich dahinter und wie siehst du das in der Entwicklung, nicht nur für Deutschland, vielleicht auch global, aber ist ja wahrscheinlich auch
eine Entwicklung, über die wir da sprechen.
Ja, ich meine, man muss schon grundsätzlich sagen, bestimmte Themen verlaufen natürlich auch immer wellenförmig, ne? Also es geht dann immer hoch und es geht dann runter und so weiter. Und natürlich ist das Thema auch immer ganz stark auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft. Das Thema der Microsoft beispielsweise, das ging durch alle Medien und auch viele haben das, ist ja ein anderes Thema, jetzt wieder so unreflektiert geteilt, auch bei LinkedIn, also im Business-Kontext. Und tatsächlich stimmte das aber gar nicht. Es gab eine Umstrukturierung und das Thema hat aber nach wie vor die gleiche Relevanz. Das haben dann Magdalena Rogel und auch Menschen aus dem Microsoft-Kosmos und Unternehmen da nochmal richtig gestellt. Und es gibt ja auch viele Kampagnen in den USA, wo man gesagt hat, durch diese Diversity-Kampagnen irgendwie hat das Unternehmen dann Umsatzeinbußen gehabt und so weiter und so fort. Also es gibt immer natürlich die Gefahr von so einem Backlash, aber ich glaube, es hat schon, das ganze Engagement hat schon sehr, sehr viel gebracht. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, wo standen wir vor 10 Jahren, oder man muss sich nur mal so Reportagen oder Filme vor 20 Jahren angucken, wo man denkt, oh, das könnte man heute aber auch nicht mehr. Ne? Also wir haben schon eine deutliche Entwicklung, die fällt einem natürlich noch nicht auf, weil wir quasi mittendrin stecken. Das ist wie beim Sprachwandel. Ne? Das fällt einem nicht auf, dass man heute ganz anders spricht. Ich glaube, es hat sich schon sehr viel Verständnis und auch für den Wert von Vielfalt irgendwie entwickelt. Aber man muss natürlich immer weiter dranbleiben und argumentativ auch darstellen, was hat das einfach ganz knallhart für betriebswirtschaftliche Vorteile. Das ist kein nettes, wir haben uns alle lieb Thema, sondern wir müssen sozusagen ja auch, Stichwort Fachkräftemangel und Stichwort, wie wollen wir zusammenarbeiten, auch mit der Generationenentwicklung und so weiter und so fort. Man muss trotzdem immer dabei bleiben und dann natürlich irgendwie argumentieren, dass das Thema eben wichtig ist.
Genau, und ergänzend vielleicht dazu halt auch die Frage, so welche Haltung oder welche Werte gibt es im Unternehmen und haben die Bestand, auch wenn sich ein politisches Umfeld ändert, also sich da auch immer wieder zu besinnen, wofür stehen wir und was haben wir definiert, ne? Und dass das dann eigentlich auch die Standortbestimmung für das eigene Handeln ist.
Ja, ich meine, vor 5 Jahren hätte man sich auch, also jetzt so diese ganzen Vielfaltstatements, ne, nach diesem Treffen, diese Korrektivrecherche und so weiter, ne, dass sich so viele große Unternehmen irgendwie mit Vielfaltstatements nach draußen gehen, das hätte man früher auch nicht gedacht. Hätte man gesagt, komm, ist jetzt zu politisch oder so, ne? Also das hätte man auch nicht gedacht. Aber man muss natürlich immer auf der einen Seite mal gucken, je stark man ein Thema auch treibt, ja, umso höher ist natürlich dann auch die Gefahr, dass man sagt, irgendwie, es gibt eine Gegenbewegung, ne, nach dem Motto, jetzt ist aber auch gut und jetzt übertreibt er aber auch und so weiter. Deswegen beraten wir auch immer, versuchen wirklich einen Schritt-für-Schritt-Weg zu gehen und nicht zu viel auf einmal zu wollen und die Leute eben mitzunehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil, ja klar, wir beschäftigen uns tagtäglich dann auch mit dem Thema, das machen viele aber auch nicht, ne? Und da muss man dann auch eben gucken, wie man da anschlussfähig ist.
Ja, und ich glaube, da hilft ja auch der Austausch, sag ich mal, über Netzwerke, ne? Sowas auch wie die Karte der Vielfalt oder auch Diversity-Netzwerke zwischen Unternehmen, dass man da auch weiß, okay, wir sind nicht die Einzigen, die mit so einer Botschaft rausgehen, sondern wenn wir das, sag ich mal, als Gruppe tun, hat es auch nochmal eine andere Sichtbarkeit. Ne? Und das hilft da auch stark, über die Communities und die Netzwerke zu gehen.
Ja, und vielleicht noch ein ergänzender Punkt jetzt für die Kommunikation ist natürlich auch irgendwo ein Schutz vor, ja, ich sag jetzt mal, vor kritischer Betrachtung, ne? Ich meine, wie viele Unternehmen haben schon echt irgendwie daneben gelegen mit der Kommunikation, weil sie eben nicht mal überlegt haben, wie wirkt das auf bestimmte Personen und wie gehe ich mit so einer aufgeregten Situation in digitalen Netzwerken um, ja? Also das ist auch ein Community-Management-Thema und für Unternehmen, die dann wirklich mal, also in Unternehmen, wo es wirklich mal eine Krise gab oder wirklich einen Shitstorm, da ändert sich dann auch plötzlich ganz viel, ne? Da rückt das Thema da nochmal zwei Hierarchieebenen nach oben und dann dachte man, oh, und das ist natürlich heute auch irgendwie ganz wichtig, dass man die Zielgruppen da im Blick hat. Also der lustige Herrenwitz, ne, das ging früher vielleicht noch mal, aber heute zu Recht muss man schon ein bisschen gucken, auch irgendwie, dass man Leute mitnimmt und auch externe Perspektive, Kundinnen und Kunden beispielsweise. Ne? Ich hatte mal eine ganz schöne Begegnung mit auch einer Diversity-Managerin, die gesagt hat zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, dass zum Beispiel IKEA, ja, die stehen ja ganz stark dafür, ich richte mich schön ein auf kleinstem Raum sozusagen. Und die haben ganz früher ihre Kommunikation, ihre Kataloge immer so auf so loftartige, große Flächen quasi, also ihre Ware präsentiert. Und irgendwann haben sie dann aber mal festgestellt, dass es völlig an den Bedarfen der Kunden vorbeigeht, dass eben nicht die Menschen sind, die da eine riesen Wohnung haben und sich das groß einrichten, haben sich wirklich dann konsequent auch an den Kundenbedürfnissen orientiert und sind dadurch sehr, sehr erfolgreich geworden. Und das ist ja dann auch irgendwie mal ein Blick, ne, Kundensegmente zu erschließen. Ich meine, das ist im B2B-Bereich vielleicht dann nochmal ein bisschen anders als im B2C-Bereich.
Ja, wobei da schließt sich ja wieder der Kreis, weil unter anderem IKEA ist auch einer unserer Kunden und wenn eben Kunden auch, sag ich mal, stark auf Diversity fokussieren und uns auch wiederum fragen, was wir da machen. Also da kann man ja auch argumentieren, ne? Wie du eben auch schon mal angesprochen hast, das ist schon auch ein hartes Business-Thema. Ja? Also wenn wir nicht nachweisen können, dass wir da aktiv sind, wird es eben auch schwer, da als Zulieferer weiter zusammenzuarbeiten. So, also da die Kette, die ist da schon auch eng miteinander verzahnt. Ne?
Was ja schon schön bedeutet, dass es ja deutlich etablierter ist als noch in der Vergangenheit. Ihr habt ja auch gerade gute Vergleiche gezogen, was man vor 10 Jahren hätte machen können und was jetzt anders geworden ist.
Ja, und ich glaube, man kann ja auch sehen, also das ist ja jetzt auch nichts Besonderes mehr. Ne? Also auch meine Rolle als Diversity Managerin. Also wir haben auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen KollegInnen. Auch das Handwerk beschäftigt sich mit dem Thema. Also das ist ja überhaupt nichts Exotisches mehr, sondern, glaube ich, mittlerweile überall angekommen. Ja, dass wir einfach eine vielfältige Gesellschaft haben und das muss sich in der Arbeitswelt widerspiegeln und da gibt es eben manchmal noch Lücken und die müssen wir gemeinsam schließen in allen Bereichen, egal in welcher Branche, ob es ein großes Unternehmen oder ein kleines ist, weil wir agieren alle in der Gesellschaft.
Damit können wir dann eigentlich schon mal gut überleiten zu unserem Blick in den Kaffeesatz, also uns fragen, wo führt die Reise denn noch hin? Ist natürlich jetzt nicht in uns Endliche, aber vielleicht könnt ihr beide auch nochmal zusammenfassen, was denkt ihr denn auch aus Kommunikation? KommunikationsberaterInnen, Perspektive und Unternehmen und auch im Zusammenspiel. Wie wird sich das wohl in den kommenden Jahren noch entwickeln? Annika, vielleicht magst du auch nochmal anfangen.
Soll ich anfangen, in den Kaffeesatz zu schauen? Meine Hoffnung ist natürlich, dass das Thema, ich meine, wenn man jetzt international guckt, weiß ich nicht, in die nordischen Länder beispielsweise, selbst Niederlande oder so, ist es schon, stellt man dann doch fest, dass die teilweise natürlich schon weiter sind irgendwie, dass die Arbeitskulturen sind irgendwie diverser und dass das Thema schon irgendwie etablierter, was auch Frauen in Führung angeht und unterschiedlichste Bereiche, international, Sprache und so weiter. Und ich hoffe schon, dass sich Deutschland da auch quasi aufschließt. In vielen Bereichen sind wir nämlich tatsächlich ein bisschen hinterher. Und dass die Hoffnung ist natürlich, dass das Thema trotz, ich sag mal, einer schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht das erste ist, was sozusagen hinten runterfällt, mit dem Gedanken, das ist irgendwie nice to have. Also dass das quasi als relevanter Business-Teil auch angesehen wird, in dem man auch in der Krise investieren muss.
Ja, ich denke, dass sich diese Vielfaltdimensionen auch noch weiter ausdifferenzieren werden. Ne? Das beobachten wir ja auch schon in den letzten Jahren. Und ich denke schon auch, dass das Werte von Unternehmen auch Bestand haben, egal wie sich das politische Umfeld verändert. Ich glaube einfach, unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter und die schafft oft die Realität. Ja? Also wenn wir Menschen haben, die sich hier bei uns für die Ausbildung bewerben, die gehen damit schon ganz offen und um, ne? Dass sie vielleicht aus der LGBTQ-Community sind und die erwarten, dass wir das abbilden. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch in den Unternehmen noch weiter verändern können und daran arbeiten müssen, ne? Weil die Realität ist da und die möchte einfach, dass das auch im Arbeitsumfeld sich anpasst. Und ich glaube, dieser Druck aus der Gesellschaft und aus der Realität, der wird dazu führen, dass wir da auch noch weitere Fortschritte auch in anderen Vielfaltsdimensionen schaffen. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit einem Väternetzwerk, ne? Damit auch das Thema längere Elternzeit bei Vätern auch sichtbarer wird. Also da greifen dann auch viele Themen wieder ineinander am Ende.
Genau, führen in Teilzeit beispielsweise, ne? Oder solche Geschichten. Also dass man, dass das Thema mittlerweile, wo es quasi gesetzt ist, dann auch zeigt, wie vielfältig man an verschiedenen Stellschrauben quasi auch drehen kann, um ein Umfeld zu schaffen, in dem man eben auch gut und produktiv und erfolgreich dann arbeiten kann.
Und dass wir eben ein inklusives Arbeitsumfeld für die unterschiedlichsten Bedürfnisse schaffen, ne?
Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank euch beiden für eure Perspektiven. Ich hoffe, alle HörerInnen wissen jetzt, wenn sie es nicht schon vorher wussten, wie wichtig authentische Kommunikation ist, vor allem im Bereich Diversity und wie man so auch Pinkwashing vermeiden kann, weil das sollte ja unser aller Ziel sein. Von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und Punkt.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.